Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Let's put our hands in some really dirty water.
Für die Archäologie ist es ein absoluter Glücksfall, dass wir in der westlichen Ostsee so ein großes Wrack, das so gut erhalten ist, betrachten können. Das gibt es sonst einfach nicht mehr.
Für die nächsten Schritte, sprich die Konservierung und gegebenenfalls irgendwann eine Ausstellung, haben wir bisher noch keine politischen Beschlüsse.
Das wäre natürlich sehr schön, wenn man das irgendwann mal in kompletter Größe aufgebaut sähe, das Schiff.
Nur durch Zufall wurde es entdeckt. Nach Baggerarbeiten in der Fahrrinne der Trave bei Lübeck waren auf den Echolotbildern vom Grund des Flusses die Umrisse einer Sensation zu sehen. Die Bagger hatten ein Schiffswrack freigelegt, ein ziemlich großes Schiffswrack. Vor knapp 3 Jahren machte die Entdeckung Schlagzeilen. Erste Holzproben ergaben, das Schiff muss rund 400 Jahre alt sein, muss im 17. Jahrhundert aus ungeklärter Ursache gesunken sein. Die Hansestadt Lübeck entschied sich, das Wrack soll aus 11 Meter Tiefe Stück für Stück geborgen werden. Ein Job für Spezialisten, für Archäologinnen und Archäologen, die Erfahrung mit Unterwasserschätzen haben. Mein Name ist Axel Schröder und für das Wochenendjournal habe ich die einzelnen Schritte der Bergung begleitet. 400 Jahre lang unter Wasser, Hanse-Frachtschiff in der Trave geborgen. Das ist heute das Thema im Wochenendjournal. Herzlich willkommen. Blauer Himmel, die Morgensonne scheint auf das Arbeitsdeck des Bergungsschiffs. Das ist fast so groß wie ein Tennisplatz und liegt fest verankert neben der Stelle, an der vor rund 400 Jahren ein Frachtsegler auf den Grund der Trave sank. Voll beladen mit 160 Brandkalkfässern. Brandkalk ist ein alter Baustoff, eine Zutat für die Herstellung von Putz und Mörtel. In 11 Meter Tiefe ist die Sicht auf einen halben Meter begrenzt. Dort unten verzurrt gerade ein Taucher, eines der mächtigsten Bauteile, das die Unterwasserarchäologen bisher gefunden haben. Die Kommunikation läuft über ein dickes, gelbrot gewickeltes Kabel.
Hier unten ist dieser Balken leicht, aber an der Oberfläche, an Deck, werden unsere Leute eine Menge Kraft dafür brauchen.
Oben an Deck überwacht Pavel Stenzel jeden Schritt des Tauchers. Pavel gehört zum Team der polnischen Firma Arkom, das die Bergung ausführt. Der massive, gut 5 Meter lange Balken wird unter Wasser auf einer schmalen Plattform festgezurrt. An 4 Eisenketten hieft eine elektrische Seilwinde das mehrere hundert Kilo schwere Fundstück langsam aus dem Wasser. Immer mit dabei ist Felix Rösch. Der schlaksige Unterwasserarchäologe leitet das ganze Projekt. Die Bergung, die Lagerung der Hölzer, die genaue Vermessung jedes einzelnen Teils. Kaum hat der bordeigene Kran den Riesenbalken sanft an Deck abgesetzt, beugt sich Felix Rösch über den braun-schwarzen Eichenkoloss, setzt ihn im Kopf schon ins große Wrackpuzzle ein.
Ich hätte nicht gedacht, dass die so dick sind, das ist ja Wahnsinn.
Ja, und erster Eindruck vom Fachmann hier?
Ja, sehr gute Erhaltung hier, sehr stark. Also die Planke ist hier noch komplett vollständig, bis auf ein paar kleine Beschädigungen am Rand. Aber man sieht hier auf jeden Fall die Laschung an den Enden, wo die nächste Planke angesetzt war. Und dann hat die leichte Biegung noch. Das scheint ein Stück aus dem Mittschiffsbereich zu sein. Ja, sehr beeindruckend, das hier entdeckt zu haben. Das ist ja mehr als 5 Meter lang.
Und hier ist sogar noch so ein Teil angebaut. Mit riesigen alten Holznägeln. Auch das ist noch intakt.
Genau, das ist ja fast einen quadratischen Querschnitt, das zweite Holz hier. Das könnte eine Querschwerstrebung sein, innerhalb des Schiffes selber, um das Deck zu tragen. Das ist sehr interessant, das haben wir bisher auch noch nicht gehabt, zumindest hier oben an Deck schon.
Rösch fährt mit der Hand über das nasse, mit Wasser vollgesogene Holz, testet mit dem Daumen, ob es schon weich oder noch gut in Schuss ist.
Wie kann denn das überhaupt sein? Ist das ein normaler Vorgang, dass Eiche einfach nicht so schnell verrottet unter Wasser?
Ja, es ist einfach eine hohe Stabilität, viel Gerbsäure enthalten. Und das Beste ist einfach einmal, wenn es unter Sediment liegt, also geschützt ist, ne? Dann gibt es keine Holz, da setzen Bakterien dort dran. Dann ist quasi dieser Zersetzungsprozess gestoppt. Das geht durch anaerobe Prozesse, also entweder in großer Tiefe oder halt durch Bedeckung durch Sediment. Das ist halt definitiv Eiche und ja, also da kann man nicht viel reindrücken. Quasi gar nicht.
Also schon ein besonderer Fund auch für dich.
Ja, auf jeden Fall. Es freut mich jedes Mal, zu sehen, wie gut der Zustand hier ist. Dann.
Aber Felix Rösch entdeckt an einigen Stellen auch einen seiner ärgsten Feinde. Die Schiffsbohrmuschel, die gern tiefe Gänge in Hölzer aller Art frisst und sich auch im Eichenbalken zu Hause gefühlt hat.
Ja, und hier sieht man halt, ne, das ist halt die Bohrmuschel. Das sind die Gänge von der Bohrmuschel.
Ach so, das ist das Biest.
Ja, genau. Und die baut so eine Kalkröhre, ne, irgendwann. Und dann wohnt die auch, die kann die verschließen. Und das guckt lange Zeit raus, nur das Stück hier. Das bisschen. Und dann ist sie wahrscheinlich ziemlich weit schon reingegangen. Und wenn wir das jetzt hier ins Süßwasser legen, dann kommen die irgendwann alle raus, die Würmer. Oder das sind ja Muscheln, aber die sehen aus wie Würmer.
Wie ist jetzt das weitere Vorgehen, wenn ich solche riesigen Planken habe, die eben in einem doch noch relativ salzigen Wasser lagen? Muss ich die jetzt mit Salzwasser erstmal konservieren oder wie funktioniert das?
Nee, die müssen erstmal entsalzt werden mit Süßwasser. Aber vorher werden sie gereinigt, das heißt gespült und gebürstet. Und dann können wir sie entsprechend entsalzen. Das dauert, je nach Dicke des Holzes, dauert das bis zu 2 Jahre. Also bis komplett alle Salze und alle Mineralien raus sind.
Und jetzt wird das aber erstmal zugedeckt hier?
Genau, wir wollen halt verhindern, dass die Hölzer austrocknen. Ja, hier Wind und Sonne können sehr schnell zum Trocknen führen. Dann haben wir Risse, die kriegen wir nicht wieder weg. Ne? Das ist dann vor allem vor der Dokumentation halt dramatisch. Ne? Das genau, geht es unbedingt zu vermeiden. Deswegen wird auch das Geoflies hier drüber gelegt und das nass gehalten.
Schon 2 Monate lang ist das Bergungsteam fast täglich auf der Trave im Einsatz. Anhand der Planken, Spanten und Balken, die schon aus der Tiefe geholt wurden, kann Felix Rösch zumindest abschätzen, wie groß der Frachtsegler einmal war.
Die Kiellänge wird um die 20 Meter betragen haben. Vielleicht geht es dann über Bug und Heck noch weiter hinaus mit den Aufbauten. So. Wenn wir auf 23 Meter kommen, die Breite wird dann so 6-7 Meter gelegen haben. Und hoch durch das Ruder wissen wir, dass es mindestens 5 Meter auch nach oben ging, allein die Bordwand dann am Heck. Also man kann sich das schon sehr voluminös vorstellen, sehr bauchig. Aber wenn man daran denkt, dass wir ja mindestens 160 Fässer haben, die um die 300 bis 400 Kilo pro Stück wiegen, dann muss da natürlich auch was reingehen, ne? an Volumen und auch an Gewicht.
Warum das Schiff gesunken ist, dazu könnte es in den Aufzeichnungen der Stadt Lübeck Hinweise geben. Die lassen sich aber nur finden, wenn denn klar wäre, wann genau der Segler versank. Aber dazu braucht es eine genaue Analyse der verbauten Hölzer. An einzelnen Planken haben Felix Rösch und sein Team Brandspuren entdeckt. Ob das aber der Grund für die Havarie war, ist völlig offen. Gegen Mittag macht sich Felix Rösch für seinen Tauchgang bereit. Im schwarzen Neoprenanzug lässt er sich den schweren Taucherhelm aufsetzen, prüft das Atemgerät. Mit langen Flossen tapst er etwas behäbig in Richtung Bordleiter. 2 Minuten später sind nur noch seine Luftblasen zu sehen, die mit jedem Atemzug an die Wasseroberfläche sprudeln. Eine halbe Stunde lang bleibt er unten, sucht im schlammigen Sediment nach Fundstücken des alten Seglers, inspiziert das mächtige Ruderblatt, das noch geborgen werden muss, macht Filme von den Wrackteilen. Gleich nach dem Tauchgang zeigt er die Filme auf seinem Laptop im kleinen Arbeitsraum am Heck des Bergungsschiffs.
Ich habe jetzt hier einmal um das Heck herum gefilmt, um nochmal mehr Details einzufangen. Hier rückt nochmal kurz der Anker ins Bild, der da direkt neben liegt.
Ja, der ist ja auch noch gut erhalten.
Der ist komplett erhalten, ja genau. Also der ist außergewöhnlich groß. Ja, ungefähr 2 Meter ist das noch schon, genau.
Am Nachmittag geht es zurück in einen kleinen Industriehafen am Lübecker Stadtrand. Die Crew der polnischen Bergungsfirma hebt mit dem Kran die vielen, immer noch nassen Hölzer in Stahlgitterboxen an Land, legt eins nach dem anderen in die großen, flachen Wasserbecken auf der Pier, bewahren sie so vor dem Austrocknen. Felix Rösch macht Feierabend, ist zufrieden mit der Ausbeute des Tages.
Man sieht ja, das ganze Deck ist voller Holz, mehrere Fässer liegen oben, also die Ausbeute sozusagen ist gut für heute. Und das war auch das Tagesziel der Planung heute, diese Hölzer auch alle abgeborgen zu haben, damit weiter morgen weiter gesaugt und freigelegt werden kann.
Wir sind nicht mehr auf dem Schiff, wir sind heute in einer ziemlich großen Halle, man hört es auch vom Sound her. Und vor uns stehen drei große gelbe Wasserbecken, so flache Becken und noch dazu so Edelstahltröge, die auch ganz schön lang sind. Und neben mir steht Felix Rösch. Herr Rösch, ist das jetzt erstmal die Lagerstätte für all die Dinge, die geborgen wurden?
Im Prinzip ja, hier kommt alles hin, was wir aus dem Wasser geholt haben, alle größeren Funde, das Schiff selber, also die Holzteile des Schiffes und seine Ladung, die 160 Fässer mit Brandkalk, die wir geborgen haben, nur die kleinen Funde und Teile der Proben, die sind dann bei uns schon ans Amt gegangen, um dort ja entsprechend restauratorisch behandelt und gelagert zu werden.
Die Bergung ist abgeschlossen. Wie viele Teile wurden denn vom Grund der Trave nach oben geholt?
Also wir haben jetzt etwa 540 Holzteile. Davon sind 520 Konstruktionsteile des Schiffes und 20 nochmal unterstützendes Holz, sag ich mal, das irgendwie dazu da war, wahrscheinlich die Fässer irgendwie mit zu verkeilen, also nicht groß bearbeitet. Und dann haben wir 160 Fässer mit Brandkalk, die wir geborgen haben, die in unterschiedlichem Haltungszustand sind. Meistens die Form erkennbar, für einige haben noch mehr oder weniger Holzerhaltung dran, einige sind aber auch sehr zerbrochen schon.
Und es wurde ja auch eine Münze gefunden. Gibt es da denn mittlerweile Hinweise darauf, aus welcher Zeit die stammt, woher sie stammt?
Leider noch nicht, nein. Ich habe die jetzt geröntgt, kann da zwei, drei Buchstaben drauf entziffern, aber bislang noch keinen direkten Rückschluss auf eine andere Münze ziehen. Da habe ich noch zu wenig Informationen. Wir sind da gerade restauratorisch dabei, die noch weiter zu präparieren. Eine Möglichkeit wäre, noch ein MRT machen zu lassen von der Münze. Das sind noch Optionen, die wir sicher auch noch ziehen werden in Zukunft.
Und jetzt liegen hier zum Beispiel Teile des Kiels, also bestimmt 5 Meter Eiche. Die muss man nicht lagern in diesen Wasserbecken oder wurden die nur zum Säubern rausgenommen?
Doch, grundsätzlich muss das Holz konstant feucht gehalten werden. Es gibt allerdings kurze Ausnahmen, die immer dann anstehen, wenn so ein Holz gescannt werden muss. Es sollen ja alle Holzer gescannt werden und dafür muss das Wasser an der Oberfläche des Holzes kurz abtrocknen, da dieser Scanner mit Infrarotlicht arbeitet und das eine Reflexion erzeugen würde und dadurch den Scan verzerren würde. Deswegen trocknen die also ein bisschen oberflächlich an, kommen danach aber sofort nach dem Scan wieder ins Wasser zurück.
Wenn man das jetzt nicht machen würde, wenn man die nicht im Wasser lagern würde, was würde passieren?
Dann würden die sehr schnell austrocknen und Risse bekommen und sich verformen, also nicht mehr die ursprüngliche Form, wie sie am Schiff hatten, haben.
Und welche Schritte stehen jetzt an? Also ich gehe mal davon aus, dass da noch viel zu tun ist, bevor man daran geht, vielleicht auch das Schiff wieder zusammenzusetzen.
Ja, da bis dahin ist es natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Da stehen wir immer noch am Anfang. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir die Dokumentation hier der Hölzer abschließen. Und dann arbeiten wir gerade mit verschiedenen Experten, Expertinnen im Bereich der Konservierung zusammen, um so eine Einschätzung zu bekommen, was denn so die geeignetste Konservierungsmaßnahme wäre, welchen Kosten das verbunden wäre und wie lange das geht. Es steht allerdings noch nicht fest, ob es überhaupt konserviert werden soll. Es geht uns da erstmal jetzt um eine Einschätzung. Genau, da wollen wir einfach wissen, was haben wir es da zu tun, also Zeitraum, kostentechnisch, um dann ja mit den entsprechenden Parametern auch ja, an Geldgeber heranzutreten und zu gucken.
Bevor die Holzbalken und Planken mit einem 3D-Scanner abgetastet werden, muss jedes Teil, ob klein oder besonders groß, gereinigt werden. Draußen vor der Industriehalle am Lübecker Stadtrand übernimmt das Bartosz Klus. Er ist einer der beiden Gründer der polnischen Firma Arkom, die auch die Bergung organisiert hat. Vor Bartosz Klus liegt ein 5 Meter langer, mächtiger Eichenbalken auf dem Asphalt. In der einen Hand hält der Archäologe einen Wasserschlauch, in der anderen eine Wurzelbürste.
Hier ist unsere Cleaning-Station. That's the part of the keel.
Das hier ist unsere Reinigungsstation. Und das hier ist ein Teil des Kiels. Und das mache ich sauber, weil es im Schlick der Trave lag. Und es klebt auch noch Teer dran. Und das muss gesäubert werden, damit wir am Ende alle Details sehen können. Hier sehen wir zum Beispiel die alten Eisennägel oder die Holznägel mit, schätze ich mal, 3 cm Durchmesser.
Wie bei archäologischen Ausgrabungen gilt auch hier, die Fundstücke werden ganz behutsam behandelt.
I try as much as I can.
Ich tue, was ich kann, um es vorsichtig sauber zu kriegen. Denn der Zustand des Balkens ist nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Also benutze ich eine weiche Bürste, auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger. Und dann mit so kreisenden Bewegungen entferne ich den Dreck.
Ein Grund für den schlechten Zustand des eigentlich massiven Kiels war die Ladung des Schiffs. Der Brandkalk in den immerhin 160 Holzfässern hat mehrere Jahrhunderte lang das Holz angegriffen und zumindest an der Oberfläche langsam weich werden lassen. Eine halbe Stunde später buxiert Bartosz Klus den gesäuberten Balken mit einem Gabelstapler zurück in die Halle, setzt ihn sachte vor einem der Wasserbecken ab. Wenn die Holzoberfläche getrocknet ist, wird der Kiel von allen Seiten Zentimeter für Zentimeter mit einem 3D-Scanner hochauflösend abgetastet. Mit der Masse an 3D-Daten werden dann die zwei Rechner im hinteren Teil der Halle gefüttert. Hier in einem kleinen, improvisierten Büroraum sitzen Paula Kucharczyk und ihre Kollegin vor großen Computermonitoren. Jede Besonderheit der hölzernen Fundstücke wird mit einem Mausklick markiert und vermessen. Hunderte Jahre alte Spuren, die vielleicht schon beim Bau des Schiffes entstanden sind. Kleine Dellen, die Positionen von Eisen- und Holznägeln, aber auch Beschädigungen durch die Schiffsbohrmuschel. Und natürlich, erklärt Paula Kucharczyk, nehmen sie auch die Brandspuren an den Planken genau unter die Lupe.
We have traces of fire on some timbers.
Es gibt diese Brandspuren auf vielen Holzteilen. Aber wir haben noch nicht das ganze Wrack untersucht und darum ist es gerade noch schwer zu sagen, in welchem Bereich es gebrannt hat oder wie groß das Feuer war. Und es kann auch sein, dass es zwar ein Feuer gab, dass das Schiff dadurch aber gar nicht gesunken ist.
Einige Monate wird das Archcom-Team noch brauchen, um alle Teile des Schiffswracks als 3D-Modell zu sichern und genau zu untersuchen. Wenn dann alle Puzzleteile beisammen sind, kann sich Felix Rösch an die Arbeit machen und dann am PC die Überreste des Frachtseglers so gut es eben geht wieder zusammenfügen. Ganz automatisch, sozusagen mit einem Mausklick, ist das nicht zu machen, weiß Paula Kucharczyk.
It's not that simple, but
nein, ganz so einfach ist es nicht. Aber am Ende sollten wir das mit der Rekonstruktion schon hinkriegen.
Create a reconstruction of all of it.
Ob der Lübecker Frachtsegler eines Tages im Museum landen wird, ob die rund 400 Jahre alten Fundstücke noch so gut erhalten sind, dass das überhaupt möglich ist, diese Frage ist noch offen. Die Zukunft des Projekts wird auch davon abhängen, was die Konservierung der Fundstücke am Ende kosten wird. Denn die lassen sich nicht einfach trocknen, um sie dann wieder zusammenzusetzen. Gleich geht es darum, welcher Aufwand mit der Konservierung verbunden wäre und wie sich mit viel Detektivarbeit rausfinden lässt, wie alt das Schiffswrack wirklich ist. Janosch Villers ist Restaurator bei den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen, spezialisiert auf organisches Material, also auf Holz, alte Taue oder Stoffe. Ich treffe ihn bei meinem zweiten Besuch in der großen Industriehalle in Lübeck, in der die Wrackteile in riesigen Wasserbecken lagern.
Erstmal gibt es grundsätzlich verschiedene Konservierungsmethoden für archäologisches Nassholz. Institute verwenden verschiedene Methoden und auch unsere Methode muss dem Ziel angepasst werden, was man mit diesem Holz später vorhat.
Also ich würde als Laie jetzt sagen, rausnehmen und trocknen lassen. Kommt das dem nahe oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Das wäre ein großer Nachteil, weil dieses Holz ist halt nicht mehr so frisch gefälltes Holz, sondern sehr stark abgebaut. Das Holz würde reißen, sich verwinden und wäre nicht mehr ausstellungsfähig.
Aber wie mache ich es dann?
Durch die Konservierung. Man muss halt Konservierungsmittel hineinbringen, dass dieses Holz möglichst so in Form hält, wie es derzeit noch im Wasser liegt. Ich kann jetzt exemplarisch für unsere Methode sprechen. Wir arbeiten mit Polyethylenglykol, PEG genannt. Dieses Mittel ist wasservermengbar und man kann die Konzentration im Wasser erhöhen und es dringt halt langsam in das Holz ein und tauscht sich mit dem Wasser im Holz aus. Und so können wir halt eine hohe Konzentration unseres Konservierungsmittels erreichen. Wir versuchen den Weg zu gehen, dass wir es in einer Vakuumgefriertrocknung trocknen, was wieder ein sehr langer technischer Prozess ist.
Und ich stelle mir das so vor, ich brauche ja dann auch einen sehr großen Vakuumgefriertrockner. Genau. Sowas gibt's?
Ja, sowas gibt's. Es gibt's ja auch in der Lebensmittelindustrie, sowas gibt's auch in der Archäologie. Unsere größte Röhre, die wir haben, hat eine Länge, Innenlänge von 4,50 Meter. Da passt schon einiges rein.
Okay, einige Planken, die, glaube ich, über 5 Meter haben, da müsste man dann sich was überlegen.
Ja, genau, da muss man sich was überlegen. Meistens die Lösung eine Säge.
Aua. Naja, gut, aber da muss man aber pragmatisch wahrscheinlich rangehen. Gehen wir mal davon aus, dass sich die Hansestadt Lübeck entscheidet, ja, wir wollen es konservieren und nicht einfach dem Verfall anheimgeben. Wie lange würde sowas in Anspruch nehmen? Wie viel Zeit?
Das müsste man jetzt erstmal durchrechnen. Noch habe ich es erstmal nur gesichtet. Man kann ja nicht jedes Holz so einzeln nacheinander durcharbeiten, sondern man kann manche Sachen zugleich machen, aber manche Dinge müssen auch parallel erfolgen. Und da gibt es halt viele Nadelöhre, durch die diese Hölzer durch müssen. 10 Jahre plus ist auf jeden Fall ein Maßstab.
Oha. Ja, und Sie haben vorhin schon mal erwähnt, Vakuumgefriertrockner sind dann möglicherweise das Mittel der Wahl. Wie lange dauert das dann, wenn ich da so einen Balken reinschiebe?
Genau, das wäre eins der Nadelöhre. So eine Fuhre mit etwas dünneren Planken zum Beispiel würde ich 3 bis 4 Monate ansetzen. Wenn es dicke Balken sind, können da auch schnell 8 Monate oder ähnliche Zeiten mehr rauskommen.
10 Jahre nur für die Trocknung, also die Gefriertrocknung von Planken, Decks und Kielbalken. Viel Zeit, aber im Vergleich zu den rund 400 Jahren, die das Wrack auf dem Grund der Trave lag, kaum der Rede wert. Wann genau der Frachtsegler havariert ist, dieses Geheimnis ist bis heute nicht gelüftet. Die Antwort darauf sucht der Australier Daniel Balanzategi. Seit ein paar Monaten gehört er zum Team um Projektleiter Felix Rösch. Daniels Spezialgebiet ist die Dendrochronologie, sein Spitzname Dendro Dan. Der junge Forscher beugt sich über eines der Wasserbecken. Die Holzstücke, die er genauer untersuchen will, hat er schon mit rot-weißem Plastikband markiert.
Let's put our hands in some really dirty water.
Daniel greift in das schmutzig-braune Wasser, tastet nach dem Teil, das er als nächstes untersuchen will. Teil 147 ist rund 2 Meter lang, 30 cm breit, 4 cm dick. Wahrscheinlich eine Schiffsplanke, ganz genau weiß es Daniel nicht. Ihn interessieren nur die Jahresringe, die etwas über den Zeitpunkt verraten, an dem der Baum gefällt wurde. Und über die Gegend, in der er gewachsen ist.
If trees are happy, then they're just gonna grow.
Wenn es dem Baum gut geht, bildet er dicke Jahresringe aus, die jedes Jahr gleich dick sind, weil es keinen Stress für die Bäume gibt. Alles hängt vom Klima und vom Wetter ab. In einem warmen Jahr bilden sich dicke Jahresringe, in einem kalten Jahr nur dünne.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte konnten Dendrochronologen durch diese Hinweise aus alten Baumscheiben immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Besonders große Schritte wurden zum Beispiel durch Eichen möglich, die über 1000 Jahre alt werden können.
In Süddeutschland gibt es das sogenannte Hohenheim-Archiv. Das reicht über 12.000 Jahre in die Vergangenheit. Für die norddeutschen Eichen geht es immerhin zurück auf 1600 Jahre vor unserer Zeitrechnung.
Auch wenn die aus der Trave geborgenen Holzteile eigentlich nur mit besonderer Vorsicht angefasst werden sollen, Dendro Dan darf mit der Planke auf seiner Werkbank auch sehr brachial umgehen. Der Dendrochronologe setzt seine kleine, akkubetriebene Kettensäge an, macht einen geraden Schnitt durch die Planke. Um die Jahresringe noch besser erkennen zu können, schält Daniel mit einer frischen Rasierklinge eine dünne Holzschicht von der Schnittfläche. Er spannt die Probe in eine Halterung ein und startet eine hochauflösende Kamera direkt neben der Werkbank. Diese Fotos kann er später am Computer analysieren. 6 dieser Proben hat er schon genommen, 30 weitere hat er noch vor sich. Aber schon heute lässt sich in etwa abschätzen, wann die Bäume, aus denen das Schiff gebaut wurde, gefällt wurden.
In conclusion, the 6 trees of the oak that I've been able to cross-date.
Wenn ich alles zusammennehme, diese 6 Eichen, die ich analysiert habe, dann kann ich schon sagen, woher sie stammen. Nämlich aus Südschweden, an der Grenze zu Dänemark, also nicht weit weg von Lübeck. Und die Kiefern kommen aus dem schwedischen Inland. Mit all den Daten kann ich sagen, der früheste Zeitpunkt, an dem die Eichen gefällt wurden, war 1599. Und das gilt auch für das Kiefernholz, aus dem das Schiff gebaut wurde.
Einige Jahre musste das Holz dann noch abgelagert werden, bevor es verarbeitet wurde. Aber die ersten Schätzungen, dass das Schiff rund 400 Jahre alt ist, diese Schätzungen bestätigt auch Dendro Dan. Der Unterwasserarchäologe Felix Rösch ist verhalten optimistisch, dass der Sensationsfund aus der Trave eines Tages in einem Museum bewundert werden kann. Aber er kennt auch die Hürden, die auf diesem Weg noch überwunden werden müssen.
Ja, es ist schon der Traum eines jeden Archäologen, dass das, was ausgegraben wird, auch der Öffentlichkeit vollumfänglich präsentiert werden kann. Ne? Das ist natürlich der schönste Ausgang der Geschichte. Ne? Wow. Ja, dafür muss erstmal entschieden werden, was dann passiert. Es macht keinen Sinn, dieses Wrack einfach drauf los zu konservieren, um das dann später hier im Magazin zu lagern. Dafür haben wir das umfangreich dokumentiert. Und es muss nicht zwangsläufig dann alles erhalten bleiben. Das macht dann nur Sinn, wenn man eine museale Konzeption dahinter hat. Und dafür muss wirklich auch der politische Wille da sein, so ein entsprechendes Ausstellungsgebäude auch zu schaffen, bereitzustellen. Also noch gibt es kein Gebäude in Lübeck, was einfach die Bedingungen wie klimatische Ausstellungsräume in der Größe auch mit sich bringt. Und dafür muss ein komplett neues Konzept geschaffen werden. Und wir hoffen, dass wir das jetzt zum Ende des Jahres beginnen können, diesen Prozess anzustoßen, dass wir dann irgendwann im nächsten Jahr wissen, okay, es gibt Gelder dafür, dass wir hier die Konservierung beginnen können und dann perspektivisch irgendeine Art von Ausstellung, um mit diesem Wrack zu planen.
Aber Felix Rösch weiß auch, bis der alte Frachtsegler in einem Museum in voller Größe bewundert werden könnte, würden nicht nur mindestens 10 Jahre vergehen, das Projekt würde auch viele Millionen Euro kosten. Also bleibt Felix Rösch erst einmal nichts anderes übrig, als weiter zu forschen, um dem Schiffswrack möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wem gehörte der Segler? Welche Kunden belieferte das Schiff? Wann und vor allem, warum versank es irgendwann in der Trave? Vielleicht stellt sich heraus, dass der Aufwand für einen Wiederaufbau, für eine Konservierung zu groß ist. Auch für diesen Worst Case gibt es schon vage Pläne.
Man würde wahrscheinlich so eine Art Unterwassermagazin oder sowas anlegen, was auch nochmal kosten würde. Aber man würde im Prinzip in einem geschützten Bereich der Trave dann ein Loch saugen und die Hölzer dort versenken und dann zuschütten, dass die dort einfach geschützt sind vor Schiffsverkehr und der Schiffsbohrmuschel. und dass es potenziell irgendwann wieder herausgefunden werden könnte. Das sind Optionen, die bei anderen Wracks auch schon praktiziert worden sind.
Nach 2,5 Monaten Arbeit hat das Bergungsteam einen besonderen Moment vor sich. Journalistinnen und Journalisten sind eingeladen, um mit dabei zu sein, wenn das letzte Wrackteil, ein besonders imposantes Stück, aus der Trave gehievt werden soll. Das 5 Meter lange Ruderblatt aus massiver Eiche. Unter grauen Regenwolken sind sie mit der Lisa von Lübeck, dem Nachbau eines historischen Seglers aus dem 15. Jahrhundert, unterwegs. Die Lisa von Lübeck ist aus dunklem Holz gebaut, ein Dreimaster. Aber heute sind die Segel eingerollt, das Schiff steuert mit dem bordeigenen Dieselmotor die Stelle an, wo das letzte Puzzleteil noch unten in der Trave liegt. An Bord ist natürlich Felix Rösch, aber auch Lübecks Kultursenatorin Monika Frank. Sie steht an Deck des Museumsschiffs, sucht Schutz vor dem Regen unter einer weißen, zwischen die Takelage gespannten Plane.
Frau Frank, Sie sind Kultursenatorin der Hansestadt Lübeck. Was hat denn dieser Fund für eine Bedeutung für die Hansestadt Lübeck?
Naja, er unterstreicht natürlich die großartige Handelsgeschichte, die Lübeck hatte, aber das, was in den Fässern ist, der Brandkalk, ist sicherlich auch ein maßgeblicher Baustein, der die Hansestadt Lübeck zusammenhält.
Und wie beteiligt sich Lübeck an dieser ganzen Bergung, dann die Aufbereitung? Es geht ja nicht nur darum, die Planken aus dem Wasser zu holen, sondern sie dann auch zu restaurieren, zu konservieren. Wie beteiligt sich Lübeck da?
Die Bergungskosten haben wir jetzt vollständig übernommen. Dafür hat uns die Bürgerschaft 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und wir werden ungefähr 2 Millionen Euro davon verbrauchen. Versuchen parallel aber auch noch über Stiftungen vielleicht einen Zuschuss zu kriegen. Das Schiff wird nicht nur geborgen, sondern Sie haben das gesehen mit den 3D-Scans. Also für die Nachwelt erhalten wird das Wissen, was darin enthalten ist. Für die nächsten Schritte, sprich die Konservierung und gegebenenfalls irgendwann eine Ausstellung, das dauert alles sehr lange, haben wir bisher noch keine politischen Beschlüsse und werden daher in den nächsten Monaten auch daran arbeiten, ja, einmal die wissenschaftliche Bedeutung dieses Fundes rauszustellen und zum Zweiten auch einzuschätzen, ob es Potenzial hätte, ja, ein Besuchermagnet in einer künftigen Ausstellung zu werden.
Denn das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht. Ich gehe in ein Museum und sehe dann das ganze Teil neu zusammengesetzt. Aber da sagen Sie, ist noch ein Fragezeichen hinter.
Da ist noch ein Fragezeichen dahinter und es ist sicherlich nicht nur das rekonstruierte Schiff zu sehen, sondern das, was es uns verrät, die Geschichte, die reale Geschichte, die wir drumherum erzählen, wird das sein, was die Besucher interessiert und weshalb sie ja auch heute schon nach Lübeck kommen, weil es eine Stadt mit einer großen Geschichte ist.
Die große Frage wäre ja auch, wohin damit? Also man müsste vielleicht ein ganzes Gebäude bauen. Das ist ja dann doch ein recht großes Schiff mit knapp über 20 Metern. Das macht es ja auch schwierig wahrscheinlich.
Das ist definitiv so. Wir haben, weil das ganze Prozedere der Entsalzung und so weiter ohnehin seine Zeit braucht, können wir das mit Muße in Ruhe und fundiert auf der Basis der Erkenntnisse entscheiden. Aber schick wäre es natürlich auch in einem der Hafenschuppen, die noch vorhanden sind. Ich denke nur, das wäre eine würdige Umgebung für diesen Fund.
Ein paar Meter weiter steht, kurz bevor das Ruderblatt gehoben werden soll, auch Dirk Rieger. Er leitet im Lübecker Rathaus die Abteilung Archäologie und Denkmalpflege.
Herr Rieger, aus Ihrer Sicht, was hat dieser Fund für eine Bedeutung für vielleicht die Archäologie insgesamt, beziehungsweise die Schifffahrtsgeschichte, aber auch für die Hansestadt Lübeck?
Also ich glaube, für die Archäologie ist es ein absoluter Glücksfall, dass wir in der westlichen Ostsee so ein großes Wrack, das so gut erhalten ist in solcher Vielteiligkeit und Kleinteiligkeit, betrachten können. Das ist, glaube ich, absoluter Glücksfall, weil das gibt es sonst einfach nicht mehr. Es gibt zwar andere Wracks in der Ostsee, die auch gut erhalten sind, aber die liegen so tief unter Wasser, dass man eigentlich gar nicht rankommt. Und so kann man ja wirklich jedes einzelne Detail, jede Planke umdrehen, sich jede Verbindung angucken und darüber hinaus ja, Ursprünge oder Weiterentwicklungen im Schiffsbau wirklich mal erforschen, was sonst absolut niemals der Fall gewesen wäre. Ich glaube, für die Hansestadt ist das auch ein absoluter Glücksgriff, denn wir sind ja eine Handelsmetropole, wenn nicht sogar eine der Handelsmetropolen im Ostseeraum oder im mittelalterlichen Drehkreuz Europa sowieso. Und so ein Objekt jetzt mal zu finden, das so aus dem Leben gerissen wurde, das ja voll beladen untergegangen ist, das so viele Hinweise darüber gibt, wie der Handel funktioniert hat, welche Leute involviert waren, welche Dinge überhaupt gehandelt worden sind, in einer Detailfülle, wie wir sie uns sonst bisher noch nicht erträumen konnten. Ja, quasi an Ort und Stelle zu finden, das ist eigentlich das, was unglaublich faszinierend ist und was diese Bedeutung dieses Fundes weit über eigentlich den archäologischen Fund als solchen hinaus bedeutet.
Wäre das wichtig, das zu rekonstruieren, wieder zusammenzusetzen, so gut es geht?
Also es ist absolut wünschenswert. Natürlich jetzt aus Bürgersicht würde ich mir das selber auch wünschen, sowas zu sehen. Ich finde, das Original hat immer einen unheimlichen Charme, davor zu stehen, also ein 6 Meter hohes Wrack zu sehen oder was in Teilen zumindest noch 6 Meter hoch ist. Das hat schon eine ganz beeindruckende Wirkung und Dimension. Inwieweit das jetzt bei dem Wrack jetzt hier zum Tragen kommen wird, müssen wir sehen. Wir müssen es erstmal wirklich wissenschaftlich auf den Prüfstand stellen und alles einzeln betrachten, weil wir sprechen hier auch über andere Dimensionen, die es zu bedenken gibt.
Das Geld, meinen Sie?
Genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Zuschauermagnet wäre, sowas direkt zu sehen. Denn das Schöne bei sowas ist ja auch, man muss ja sagen, Lübeck als Handelsmetropole, als Ostseemetropole hat eigentlich auch noch gar kein Schiffswrack. Jetzt haben wir eins und das ist ja auch ein Identifikationsobjekt. Also wir identifizieren uns mit der Hanse und mit dem Handel und das ist ein Objekt, das all diese Punkte sozusagen in sich aufnimmt. Und das zu zeigen, ist unheimlich wichtig. Wir arbeiten ja dran, das auch digital zu zeigen und zu dokumentieren. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und das jetzt in Gänze auszustellen, wäre natürlich absolut wünschenswert und wäre ein absolutes Highlight für die Hansestadt und überhaupt für die ganze Region.
Lisa von Lübeck hat ihr Ziel erreicht, liegt festgemacht direkt neben dem Bergungsschiff. Gleich startet der letzte Akt der Wrackbergung und Felix Rösch ist selbst überrascht, wie schnell die Bergungsarbeiten beendet werden konnten.
Ja, jetzt vor allem zum Ende hin ging es doch sehr, sehr zügig voran. Also als wir beim eigentlichen Rumpf vorhanden waren, als wir das ganze Umfeld geklärt haben, die ganzen verlagerten Holzteile, der Rumpf ging dann erstaunlich schnell.
Und heute ist schon ein besonderer Tag für dich und dein Team.
Ja, richtig, genau. Jetzt kommt das letzte Teil zum Vorschein. Das heißt, wir haben das Wrack im Prinzip dann abgeschlossen. Danach sind dann halt noch die verlagerten Fässer und vielleicht einige weiter in der Fahrrinne liegende Hölzer zu bergen. Aber das wird dann nur noch vielleicht eine Woche ungefähr dauern, das alles rauszuholen.
Und was können wir heute erwarten? Was wird heute aus dem Wasser gehoben?
Heute wird das über 5 Meter lange Ruderblatt aus dem Wasser gehoben.
Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das dann auch am Ende Business as usual?
Das ist schon eine Herausforderung, weil es mit zu den größten und schwersten Teilen gehört, die wir hier jetzt im ganzen Rahmen zu bergen haben. Das Ruder scheint noch relativ stabil zu sein, hat allerdings im Kopfbereich, da wo die Pinne dann ansetzt, ist schon sehr stark zerfressen von der Schiffsbohrmuschel. Da muss man vorsichtiger sein, aber wir haben da schon eine Tragekonstruktion, wurde unter Wasser vorbereitet, um das dann auch entsprechend heben zu können. Aber schon ein sehr beeindruckendes Stück mit über 5 Meter Länge.
Felix Rösch ist entspannt, hat das Ruderblatt bei etlichen Tauchgängen schon genau unter die Lupe genommen. Und er weiß, die Crew ist ein eingespieltes Team von Profis. In den letzten Wochen hat er das Schiffswrack genau erforscht, hat versucht zu klären, ob die Brandspuren an einigen Planken etwas mit dem Untergang des Frachtseglers zu tun haben könnten.
Da hat sich nichts weiter erhärtet. Also die Brandspuren scheinen im Inneren stattgefunden zu haben, allerdings nicht direkt an den tragenden Teilen des Rumpfes. Also das scheint eher so im höheren Heckbereich stattgefunden zu haben. Also man kann sich gut vorstellen, dass da vielleicht eine Kabine oder Kajüte gebrannt hat. Ne? Das scheint sich so ein bisschen abzuzeichnen, aber da sind wir noch nicht weiter.
Auch die Archive der Stadt Lübeck hat Felix Rösch schon durchforstet. In den alten Schriften der Stadt gibt es bislang keine Hinweise auf ein Schiffsunglück in der Trave, das zum Sensationsfund im Fahrwasser passt. Offen ist also immer noch, wann genau das Schiff gesunken ist. Dafür ist der Archäologe bei der Frage weitergekommen, um welchen Schiffstyp es sich wohl gehandelt hat. Entweder, erklärt Felix Rösch, war es eine sogenannte Galiot oder eine Fleute.
Das sind einfach zwei Schiffstypen, die im Ostseeraum dieser Zeit sehr verbreitet sind. Die Fleute sehr erfolgreich im 16. Jahrhundert entwickelt, im 17. Jahrhundert auch im Ostseeraum sehr dominant. Und es gibt im 17. Jahrhundert auch Schriftquellen aus Lübeck, dass die Fleuten auch dort gebaut worden sind. Es gibt dann Hinweise darauf, dass ein Schiff nach neuer Art gebaut worden ist. Spätestens Anfang 18. Jahrhundert gibt es auch wirklich Fleuten, die auch so als solche bezeichnet werden, die aus Lübeck stammen.
Fest steht, es war für die damalige Zeit ein ziemlich großes und massiv gebautes Schiff. 20 Meter lang, 5 bis 6 Meter breit, mit Platz für 160 Fässer mit Brandkalk für den Häuserbau in der damals reichen Handelsmetropole Lübeck. Noch liegt das Ruderblatt 11 Meter tief in der Trave, mit Gurten festgeschnallt an einer umfunktionierten, gepolsterten Metallgangway. Langsam spannt sich das Drahtseil des Bergungskrans, hieft die Ladung ganz langsam vom Grund des Flusses nach oben. Ganz vorn an der Reling drängeln sich die Kamerateams und Fotografen, warten auf den Moment, an dem sich das letzte, sehr massive Puzzleteil aus dem Wasser hebt.
Jetzt kommt es tatsächlich hier hoch. Der Haken hebt sich aus dem Wasser. Ah, jetzt kommt's raus. Ein riesen Kavenzmann, tatsächlich 5 Meter massive Eiche, ist bestimmt 20 Zentimeter stark, dieses Ruderblatt verjüngt sich nach unten und wird jetzt ganz, ganz langsam an Deck dieses Bergungsschiffes gehoben.
Felix Rösch steigt rüber auf das Bergungsschiff, will das mächtige Ruderblatt zum ersten Mal außerhalb der trüben Trave begutachten. Er beugt sich runter, befühlt das nasse, fast schwarze Eichenholz. Auch wenn die gefürchtete Schiffsbohrmuschel an einigen Stellen schon tiefe, runde Gänge in die Eiche gefressen hat, Felix Rösch ist begeistert.
Aber jetzt die Länge ist schon wirklich beeindruckend, wo es jetzt hier vor mir liegt. Unter Wasser habe ich das nie in einem Stück überblicken können, aufgrund der eingeschränkten Sicht. Aber jetzt sieht man doch schon, dass es wirklich ein mächtiges Ruderblatt ist. Man sieht sehr schön noch die Eisenbänder daran, die Aufhängung, das sind bisher 4 Stück, an denen es aufgehängt war.
Vorhin warst du noch sehr cool, ist es doch schon was Besonderes der Moment jetzt?
Ja, es nähert sich dem Ende jetzt. Aber ich kann mir das Ruder auch symbolisch verstehen, dass man sieht, ja, jetzt
die Richtung, das Ruder gestellt, Richtung wissenschaftliche Auswertung und vielleicht zukünftig eine musealen Geschichte. Das wäre natürlich sehr schön, wenn man das irgendwann mal in kompletter Größe aufgebaut sähe, das Schiff.
Das war das Wochenendjournal 400 Jahre unter Wasser, das Hanse-Frachtschiff aus der Trave. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Schröder.